Hallo und herzlich willkommen zum Hundewohl-Podcast. Dein Hund spricht, hörst du zu? Der Podcast, der dich mit deinem Hund zusammenführt. Mein Name ist Desiree, Hundeverhaltensberaterin mit Herz und Leidenschaft. In diesem Podcast erfährst du von mir, wie du deinem Traum von einem harmonischen und entspannten Alltag mit Hund näher kommst, indem du lernst, ihn zu verstehen. Besuche gerne auch meine Homepage unter hundezentrum-hundewohl.com. Dort findest du eine Auswahl an Online-Kursen, die dir helfen, ein besseres Verständnis für deinen Hund zu entwickeln und euer Alltagstraining zu optimieren. Zudem hast du die Möglichkeit, eine individuelle Beratung oder ein 1:1-Coaching mit mir zu buchen. Bei Fragen kannst du dich jederzeit per E-Mail oder per Instagram-Nachricht an mich wenden. Alle wichtigen Links findest du hier in meinen Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Einer der ganz besonderen, wie ich ja immer sage, Podcast-Folge, denn heute habe ich wieder eine Interviewpartnerin. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Qualzucht. Richtig, ich weiß. Dem einen oder anderen hängt es schon an den Ohren raus. Aber ihr bekommt es ja im Social Media jeden Tag knallhart mit, wie viel Aufklärungsbedarf noch besteht. Und deswegen werde ich auch nicht müde, immer mal wieder darüber zu sprechen. Und heute möchte ich mal mit einer auf diesem Gebiet Expertin drüber sprechen, denn wenn ich darüber aufkläre, dann kann man mir immer noch vorwerfen, dass ich keine Ahnung habe. Aber bei der lieben Mariana funktioniert das nicht so einfach, denn die Mariana, die stellt sich jetzt einmal vor, in welchen Bereichen sie da die Expertin ist, und dann hören wir uns mal an, was sie dazu zu sagen hat. Herzlich willkommen, liebe Mariana, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo Desiree, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da bin. Und ja, mein Name ist Mariana Peer. Ich bin Tierärztin. Im Genaueren bin ich Fachtierärztin für öffentliches Veterinärwesen. Das ist die lange Bezeichnung für Amtstierärztin. Und dann bin ich noch Fachtierärztin für Tierschutz. Seit einiger Zeit arbeite ich nicht mehr auf dem Veterinäramt, sondern im Büro der Landestierschutzbeauftragten. Da beschäftigen wir uns seit über 2 Jahren jetzt schwerpunktmäßig mit dem Thema Qualzucht bzw. Qualzuchtaufklärung. Und ja, genau, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich mich als Expertin bezeichnen würde, aber ich habe mich auf jeden Fall in letzter Zeit viel mit dem Thema beschäftigt, genau.
Ja, du bist ja auf jeden Fall Expertin in Sachen Gesundheit. Du bist ja Tierärztin, ja, und das in verschiedenen Bereichen, und das, ne, sagt ja schon über dich einiges aus im Vergleich zu mir. Ich bin ja nur die Hundetrainerin, ja, und deswegen kann man mir da ja weitaus eher vorwerfen, dass ich keine Ahnung hätte, aber bei dir kann man das nicht so einfach. Du hast dich ja auch spezialisiert, ja, möchte ich ja einmal jetzt sagen. Du hast ja dein Social Media Account, ne, Instagram, da hast du dich jetzt auch ganz, ganz toll positioniert im Punkto Aufklärung Qualzucht. Ja, und da bin ich auf diese Art und Weise, mhm, bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. Ich folge dir auch. Deine Arbeit, mhm, ist ja mega klasse. Du gehst da ja auch nochmal ganz, ganz ins Detail. Also ich kann noch eine Menge von dir lernen. Und deswegen finde ich deine Arbeit so wichtig und ja, wunderbar. Und deswegen war es mir wichtig, einmal heute mit dir darüber zu sprechen, weil man halt einfach ja jeden Tag immer noch sieht, die Menschen meinen es ja nicht böse, aber die Menschen müssen aufgeklärt werden, weil die Tiere leiden, sie leiden. Auch wenn es für den einen oder anderen immer noch nicht offensichtlich ist, unsere Hunde, viele Hunde leiden still. Ja, unsere Hunde sind wunderbare Schauspieler. Die haben alle einen Oscar verdient für ihre Schauspielkünste, uns vorzumachen, dass es ihnen gut geht. Dabei geht es ihnen überhaupt nicht gut. Oder dass Verhaltensauffälligkeiten an den Tag gelegt werden und die gar nicht mit der Gesundheit in Verbindung gebracht werden. Ja, den Menschen selber gar nicht bewusst ist, dass sie einen Hund zu Hause haben, der leidet, das dann halt über seine Verhaltensweisen dann halt äußert. Und ich würde jetzt gerne mit dir einfach mal über unseren Start hier in puncto Aufklärung machen, den Klassiker. Ja, lass uns mal die Kurzköpfigkeit einmal hier beleuchten, denn die Kurzköpfigkeit ist ja noch in vielen Augen nur der Bereich Gesicht, ja, im vorderen Bereich kurzköpfig, aber dass viele Hunde auch im Bereich hintere Kopfpartie kurzköpfig sind, möchte ich, dass du uns da jetzt einmal genau aufklärst, was da in puncto Qualzucht, ja, es an Aufklärung gibt.
Genau, das mache ich sehr gerne. Also Zum einen ist ja Kurzköpfigkeit so dieses klassische Merkmal, das wir mittlerweile alle kennen oder das auch einfach unstrittig zu den Klassikern gehört. Das ist aber nur eine Facette von Qualzucht, will ich einfach nur mal ganz kurz sagen. Qualzuchtmerkmale gibt es natürlich viel, viel mehr, weil Qualzucht tritt immer dann auf, wenn Körperteile oder Organe von einem Tier umgestaltet sind oder fehlen oder untauglich gemacht wurden züchterisch und dadurch dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen. Genau, aber jetzt gehen wir auf den Klassiker ein, die Kurzköpfigkeit. Ganz plakativ, sage ich jetzt mal, sind es Rassen, die uns begegnen, wie zum Beispiel französische Bulldogge oder der Mops oder die englische Bulldogge, die eben optisch so, sag ich jetzt mal, eine eingedrückte Nase haben und ja, und einen kurzen Kopf. Dadurch entstehen allerlei weitere Probleme. Der Klassiker, den wir kennen, das ist die Atemnot, weil eben die Naseneingänge, die Nasenlöcher, die Nasengänge, aber auch die Atemwege innerhalb des Schädels, teilweise noch bis in die Luftröhre rein, verengt sind. Also unter Umständen uns dadurch eben zu Atemwiderstand kommt. Da haben wir noch den ganzen Gaumen- und Rachenbereich, wo eben unter Umständen das Gewebe so viel von diesem eng gewordenen Raum verlegt oder Platz einnimmt, dass eben da auch die Luft dann noch irgendwo durchkommen muss. Und oft ist es so, dass die nicht nur an der Nase schnarchen, sondern auch eben hinten am Rachen und im Gaumenbereich. Genau, das ist das, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Aber das ist das, was wir so mit Qualzucht in Verbindung bringen. Aber natürlich kommen mit dieser Kurzköpfigkeit noch ganz viele andere Sachen einher. Zum Beispiel, dass die Augen der Tiere hervorstehen, weil die Augenhöhlen einfach mittlerweile ganz flach sind. Das ist so ähnlich, wie wenn man ein Ei auf den Teller legt. Ja, so kann man sich das Auge bei einem Mops vorstellen. Wohingegen jetzt bei einem langköpfigen Hund es eher so ist, als ob man das Ei eben in einen Schöpflöffel legt. Ne? Also bei dem einen liegt es eben sehr offen an der Oberfläche und im anderen Fall liegt es schön tief in der sogenannten Orbita, also in der Augenhöhle drin, geschützt. Und diese hervorstehenden Augen können halt teilweise nicht mehr richtig geschlossen werden. Teilweise wird nicht genügend mit Tränenflüssigkeit benetzt, weil der Lidschluss nicht funktioniert. Dadurch, dass die eben weiter außen liegen, sind sie viel verletzungsanfälliger, ne, weil auch einfach der mechanische Schutz nicht da ist. Und oft sind durch die Kurzzüchtung des knöchernen Nasenbeins auch die Tränen-Nasenkanäle verstopft oder auch gar nicht mehr vorhanden. Das ist der Bereich, wo am inneren Winkel des Auges normalerweise die Tränenflüssigkeit über die Nase abfließt. Und wenn die nicht mehr abfließen kann, dann haben wir diese klassischen braunen Tränenstraßen, die rechts und links am Auge über die Wangen bei den Tieren runterlaufen und dann auch wieder ein super Nährboden für Bakterien und allerlei Sachen sind und man eben auch einen sehr hohen Pflegebedarf hat bei den Tieren. Dann ist dasselbe mit den Ohren. Also diese Tiere neigen dann natürlich auch öfter dazu, verengte Gehörgänge zu haben, was dann auch wieder schneller mit Erkrankungen verbunden sein kann. Wir haben Kiefer- und Gebissfehlstellungen. Also ganz oft hat man ja auch, dass man sieht, dass der Unterkiefer weiter vorsteht. Man hat manchmal ganze Zähnchen, die schon also quasi zur Maulöffnung rausgucken. Ja. Und wir verniedlichen das, wir finden das süß oder wir finden das auch drollig. Aber in Wirklichkeit ist es ein Kiefer, der überhaupt nicht mehr richtig aufeinander passt, wenn man das sieht. Und das ist eben zum einen für die Tiere schwierig, weil sie in der Futteraufnahme Probleme haben. Zum anderen, und das kann ganz fatal sein, wenn die Hündin die Welpen gebärt, schwierig bei der Abnabelung von der Nabelschnur, können also ganz schlimme und folgenreiche Verletzungen an der Bauchdecke von diesen kleinen Welpen passieren. Also da sind auch schon einfach Tiere dabei verstorben, wenn eine Hündin so einen missgebildeten Kiefer hat. Und das ist eben auch so ein Symptom der Kurzköpfigkeit. Und was gerade ganz aktuell ist, weil wir jetzt auch diese ARD-Doku alle gesehen haben, wo es eben um diese Chiari-like Malformation geht, das ist diese Krankheit, bei der das Hirn nicht mehr in den Schädel passt. Genau, man hat eben da noch durch die Kurzköpfigkeit, die man der Nasenlänge oft gar nicht ansieht, aber hat man im hinteren Bereich des Schädels häufig das Problem, dass das Kleinhirn, was ja hinten am Kopf lokalisiert ist, kurz vor dem Ausgang in den Rückenmarkskanal, dass das gar nicht mehr da reinpasst, sondern eben durch das Hinterhauptsloch in den Rückenmarkskanal vorgedrückt wird und nach hinten gedrückt wird eigentlich, Man muss sich das so vorstellen, unsere Kopfkapsel oder die Kopfkapsel der Hunde, die knöcherne, die ist rund und dann hat man den Schädelbasis und dann hat man den Unterkiefer, ne, man hat vorne die Nase und verschiedene Schädelknochen, aber hinten ist es quasi rund mit einem Loch, das sogenannte Hinterhauptsloch. Und das ist quasi verbunden mit dem ersten Halswirbel, an den sich dann der Rest der Wirbelsäule anschließt, mit dem Rückenmarkskanal oder mit dem knöchernen Wirbelkanal, wo das Rückenmark dann drin sitzt. Und dieser Übergang muss normalerweise schön beweglich und frei sein. Und wenn man jetzt da ein relativ gesehen zu großes Hirn hat, was dann nicht mehr in den Schädel passt, was sich dann zu diesem Loch rausdrückt, dann hat man so einen Effekt wie so ein Korken, der diesen Übergang blockiert. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass diese Hirnflüssigkeit, die sich im Hirn bildet und eigentlich schön zwischen Rückenmark und Hirn hin und her fließen müsste, um auch dieses ganze Gewebe zu schützen und so weiter, dass die dann irgendwo sich staut. Und da kommt es dann eben teilweise zum Wasserkopf, eben auf der einen Seite vom Korken, nämlich oben im Kopf, aber auch auf der Unterseite, nämlich im Rückenmarkskanal, kann es eben auch zu Stauungen führen, sogenannte Rückenmarksflüssigkeitsstauungen, Syringomyelie heißt es. Und das bringt eben auch nochmal wirklich starke Schmerzen mit sich. Neurologische Fehlempfindungen haben die Tiere dann oft. Das kann über Missempfindungen, Sensibilitätsstörungen, Gangstörungen bis hin zu Lähmungen gehen.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Einen kurzen Moment bitte, ich möchte euch unbedingt etwas erzählen. Und zwar geht es um die Darmgesundheit meines Kleinen. Dieser hatte von Anfang an, seit ich ihn bekommen habe, immense Darmprobleme und habe hin und her versucht mit diversen Supplements und bin dann letztendlich auf das Supplement von Tradidoc gestoßen. In meinem Fall habe ich die Variante Sensitive genommen. Dieses besteht aus extrudierten Leinsamen und einem Kräutermix, ist zu 100% natürlich und hat meinem Kleinen endlich dazu verholfen, dass sich seine Darmprobleme quasi in Luft aufgelöst haben. Deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit, euch davon zu erzählen. Besucht also gerne die Webseite von Tradidoc unter www.tradidoc.de. Mit meinem Rabattcode HUNDEWOHL20 erhaltet ihr als Neukunde 20% Rabatt. Als Bestandskunde erhaltet ihr weiterhin immer 10% Rabatt. Alle Infos findet ihr auch in meinen Shownotes.
Verrate uns doch mal, der Cavalier King Charles, der soll ja sehr arg davon betroffen sein. Mhm. Wie viel Prozent dieser Hunde leiden unter dieser Krankheit, beziehungsweise unter dieser Hundeausbildung?
Ja, da hast du jetzt einen der krassesten Fälle angesprochen, die Cavalier King Charles Spaniels. Da zeigen uns Studien, dass 97% der Tiere von dieser CM betroffen sind.
Ja. Also fast alle, so gut wie alle.
Ja, so gut wie alle. Also es gibt welche, die sind es noch nicht, aber das sind dann sehr wenige. Und ungefähr die Hälfte dieser Tiere wiederum haben dann auch diese Stauungen im Rückenmark, also die sogenannte Syringomyelie, und sind dann eben auch von diesen weiterführenden Symptomen, also der Doppelkrankheit eigentlich betroffen, die ja sehr leidvoll sein kann. Und dann zeigen die Tiere halt auch so Sachen wie Phantomkratzen, also die kratzen in der Luft neben sich am Kopf, so als ob sie es irgendwie jucken würde, aber dabei kratzen sie sich gar nicht. Sie lecken in der Luft, teilweise, sie können Gangstörungen haben, aber sie können zum Beispiel auch ein bisschen wesensverändert sein, dass sie sich ein bisschen zurückziehen, dass sie auch auf Berührung anders reagieren. Genau, bei den Pomeranians hat man das ja jetzt auch herausgefunden, dass über 50% der Tiere betroffen sind. Und da berichten eben auch ganz viele Patientenbesitzer, dass die Tiere ganz plötzlich so, aggressiv und beschützend wurden, dass die sich gar nicht mehr gerne haben anfassen lassen, dass die gekreiselt haben. Und bei denen ist auch so ein klassisches Merkmal, dass die ihr Köpfchen am Boden reiben und auch die Ohren so am Boden reiben und sich immer wieder über den Kopf kreiseln.
Ach, interessant.
Genau, und das hat man oft oder lange Zeit jetzt gar nicht so mit dieser Erkrankung in Verbindung gebracht, weil es eben auch sehr schwierig ist, das überhaupt rauszufinden. Ne? Man muss die Tiere ja auch, also man muss das Ganze im MRT untersuchen, damit man sich ein genaues Bild eben von den Strukturen da machen kann im Hirn.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn. Was es da alles inzwischen für Leidensmerkmale da gibt, also wie die Hunde das äußern. Und sehr, sehr häufig ist es ja so, dass es auf den Halter bezogen oder geschoben wird, dass er halt Training vernachlässigt hat oder den Hund nicht richtig erzogen hat und dass der Mensch sich das dann vielleicht auch irgendwann eingesteht und sagt, ja, ich könnte tatsächlich da viel falsch gemacht haben, dann sich ein Hundetrainer zu Rate zieht. Und schlimm finde ich es dann auch, wenn der Hundetrainer das dann auch nicht erkennt. Ne? Da möchte ich auch nochmal drauf kurz eingehen, dass man da als Hundetrainer auch so eine Pflicht hat, sich damit zu beschäftigen in puncto Gesundheit. Wir können uns jetzt nicht ausbilden lassen wie ein Tierarzt, brauchen wir auch nicht. Wir brauchen keine Expertin in diesem Gebiet zu sein. Was wir uns aber aneignen müssen, ist ein feines Auge für typische Verhaltensmerkmale, die halt so auch gar nicht normal sind. Ja, die ganz, ganz klar dann differenziert werden in puncto Gesundheit. Ja, dass man sich da einfach dieses Verständnis aneignet, um Hunde nicht dann noch
unnötig zu drangsalieren, unnötigem Training, was ohnehin keinen Erfolg bringt, auszusetzen, wenn denn die Ursache für die Verhaltensauffälligkeiten die Gesundheit ist. Da muss man sich ganz, ganz, ganz genau mit auseinandersetzen. Und es ist nicht einfach. Nein, das sage ich nicht. Es ist ja auch für Tierärzte nicht einfach, sofort zu erkennen, ja, wie oft es auch bestimmt passiert, dass ein Hundehalter mit diesen Verhaltensauffälligkeiten zum Tierarzt geht und dieser dann aber an einen Hundetrainer verweist, weil er es selbst nicht direkt erkennt. Ja, also da bin ich mir ganz sicher, dass das auch ganz häufig passiert. Es ist halt einfach nicht offensichtlich. Unsere Hunde können halt nicht sprechen. Sie deuten sich halt über ihr Verhalten. Das ist auch wieder so ein Punkt, warum es so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, als Hundehalter, mit dem Thema Verhalten. Damit man auch selbst als Halter erkennen kann, okay, das ist jetzt eine normale Verhaltensauffälligkeit. Aber das, was mein Hund da gerade äußert, wie du das sagst, neben dem Kopfkratzen, den Kopf ganz unnormal über den Boden zu scheuern, ja, all solche Dinge, da sollte man auf jeden Fall aufmerksamer mit umgehen. Dabei, das ist, wie du schon sagst, wie viele Hunde das sind und wie vielen Hundehaltern dieser Rassen das überhaupt nicht bekannt ist, dass sie eventuell einen Hund zu Hause haben, der gerade Höllenqualen leidet.
Hm. Ja. Und ja, ich denke, dass die meisten Leute das überhaupt nicht absichtlich machen und selber total froh sind, wenn sie dann auf die richtigen Quellen stoßen, weil viele ja auch völlig fassungslos dann über manche Diagnosen sind und dann auch am Ende doch sich vieles aufklärt, wenn man dann eine Diagnose hat, die dann eine Erklärung für solche Verhaltensänderungen ist. Und ich denke auch, dass kein Hundetrainer da ja absichtlich irgendwelche Fehlinterpretationen macht, aber die passieren eben, weil es eine Krankheit ist, also jetzt gerade die CM, die sitzt so tief im Kopf drin und kann eben nur mit sehr aufwendigen Untersuchungsmethoden diagnostiziert werden, dass es halt auch echt manchmal schwierig ist. Also insofern ist es super, wenn man eben sich für die Aufklärung einsetzt, wenn man solide und fachlich fundierte Aufklärungsbeiträge auf Social Media auch teilt und unterstützt. Und klar, also wenn sich natürlich sowohl in der tierärztlichen, aber auch in der Hundetrainer, Trainerinnen-Bubble, genauso wie unter allen Hundefreundinnen und Freunden, sich diese Infos gut verbreiten und man einfach da ja unterstützt.
Ja, die Aufklärungsarbeit, wie ganz am Anfang schon gesagt, ist sowas von noch vorhanden, weil es so vielen Haltern nicht bewusst ist, jetzt nicht nur bei diesen nicht offensichtlichen Merkmalen, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, sondern auch die offensichtlichen. Kommen wir mal wieder zurück zum Klassiker. Ja, nehmen wir jetzt mal wieder die Bulldoggen. Ja, diese Geräusche, die aus den Hunden kommen, die ja als ganz normal typisch Bulldogge machen halt solche Geräusche. Das ist halt typisch Bulldogge. Gerade eben, als du über diese Zahnfehlstellungen gesprochen hast, ist mir direkt das Bild in den Kopf geschossen, wenn man so Comics sieht. Ja, so von so Bulldoggen, die englische Bulldogge, die haben immer diesen Zahn da unten draußen.
Ja, ja, das ist so. Absolut.
Ja, das ist
dadurch wird es auch normalisiert, ne? Da muss man auch wirklich aufpassen.
Ja, genau das ist das. Und das ist doch nicht normal, seien wir doch mal ganz ehrlich. Also wir haben ja nicht umsonst Zahnspangen, ja, auch bei Hunden, aber bei uns Menschen, wir tragen nicht umsonst eine Zahnspange, weil wir genau wissen, wie ungesund das auch für uns werden kann, wenn wir Zahnfehlstellungen haben, wie ungesund das alles werden kann, wenn wir mal, weiche ich das ein bisschen vom Thema ab, aber wenn wir uns einen Zahn ziehen lassen, ja, und dieser Zahn hat keinen Gegenspieler, jetzt nur als Beispiel, was das für Auswirkungen auf unseren Kiefer hat, was das für Probleme mit sich bringt, ja, das wissen wir. Und dem wird das einfach abgetan, was die für Probleme da haben. Und der ist offensichtlich fehlgestellt, der Kiefer.
Ja, ich habe gerade vorhin nur kurz auf das mangelhafte Fressverhalten oder auf das gestörte Fressverhalten und die Abnabelung bei der Geburt abgezielt. Mhm. Aber man kann natürlich da auch noch biomechanische Sachen aufzählen. Klar, also das ist sogenannte Malokklusion. Also da passt einfach Oberkiefer nicht auf Unterkiefer und dementsprechend sind die Drücke auch völlig verändert am Kopf. Und Kauen und Kaubewegungen sind eigentlich wichtig, ja, um auch einfach den Kopf in Balance zu halten von der Biomechanik her. Klar. Mhm.
Wahnsinn, Sache. Und das wird so verharmlost, so verniedlicht. Ich habe tatsächlich mal eine Bulldogge kennengelernt, die hatte so eine Fehlstellung, auch die Zunge war zu lang. Ja, die Zunge, die hing immer ein Stückchen draußen, dass diese Zunge schon vorne angetrocknet war. Mhm. Die ganze Nase hat gebröckelt, weil die nicht befeuchtet wurde. Das ist jetzt schon viele Jahre her. Und das ist der Wahnsinn, was das mit sich bringt. Und das ist als süß abgestempelt worden. Der Hund hat kontinuierlich vorne die Zungenspitze draußen, wie gesagt, so schon, so intensiv, dass die angetrocknet war. Und das ist als süß abgestempelt worden. Das ist Wahnsinn.
ganz viele dieser Merkmale werden einfach normalisiert. Also wenn ich mir überlege, auf wie vielen Dekoartikeln, Bildern und Darstellungen, aber auch Kinderbüchern, Serien, Klamotten, also einfach wie viel man in der Welt Möpse und französische Bulldoggen sieht. Ja. Eigentlich muss man jetzt langsam anfangen, freundlich, höflich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, dass es eine Normalisierung von Qualzuchtmerkmalen ist und dass man doch darum bittet, das durch einen gesunden Hund und eine gesunde Hundeoptik zu ersetzen, damit wir uns wieder daran gewöhnen, wie ein Hund, der gesund ist, aussieht. Ja. Mhm. Die Kurzköpfigen sind die einen, aber es gibt ja natürlich auch noch die Mini-Rassen. Ja. Das ist ja für uns auch schon normal, dass mittlerweile diese Mini-Hunde so in Mode sind. Und ich will auch überhaupt den Charakter und das Wesen der Tiere gar nicht absprechen, niemandem. Das sind alles auf jeden Fall nette Tiere und jedes Einzelne ist gewertschätzt und geliebt. Ja? Und jedes dieser Tiere soll es gut haben. Aber wir müssen einfach für die Zukunft darauf achten, dass diese krankmachenden Merkmale nicht mehr weitergezüchtet werden, weil das ist Qualzucht. Ja,
so sieht's aus, so sieht's aus. Das ist so, so wichtig, diese Normalisierung, die muss unbedingt, unbedingt aufhören. Man sieht das ja auch, dass das gerade diese Hunde ja auch diese Eyecatcher sind, ne? Dass wenn man hier so Werbungen sieht, dass gerade so um den Black Friday, wenn hier Hundemäntel angeboten werden oder sowas, Standards sind die französischen Bulldoggen, die dann da abgebildet werden, ne? Das ist so.
Genau,
das,
oder? Ne? Oder auf Hundefutter oder auf Näpfen oder in Einkaufszentren, das ist ganz egal, ja.
Ja. Es sind ganz, ganz tolle Charaktertiere. Ganz, ganz tolle Charaktertiere. Und das mag man diesen Hunden auch überhaupt nicht absprechen. Aber wir müssen, wir dürfen nicht, ich habe es schon so oft erlebt, dass Menschen auf die Barrikaden gehen, die werden richtig wütend, wenn ich es mal ausspreche, dass diese Rassen ja abgeschafft werden müssen. Ich kann es mit mir nicht vereinbaren. Also ich meine, was für eine andere Lösung gibt es denn, ja, dieses Leid zu vermeiden? Das ist ein ganz, 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 ganz heikles Thema, das weiß ich. Ja, und jeder Hund, der leidet, der gerade auf der Welt ist, der, dem sollte man sein Leben trotzdem noch so schön wie möglich gestalten. Ja, aber man sollte doch bitte, bitte, bitte tun es davon absehen, neues Leid zu produzieren. Nur weil wir Menschen nicht auf diese wundervollen Charaktertiere verzichten wollen. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr egoistisch. Ja, von uns Menschen gedacht, dass wir Qualzucht in Kauf nehmen, nur damit unser Verlangen gestillt wird, weil wir diese wundervollen Charakter erleben möchten.
Ja, ja, es sind nicht nur die Charaktere, es ist ja auch die optische Erscheinung. Ne? Also diese Köpfe und Augen, die sind ja ganz stark Richtung Kindchenschema gezüchtet worden. Und da sieht man auch, wo die Hunde halt mittlerweile stehen. Nämlich, das sind keine Hütehunde, das sind auch keine Wachhunde, das sind auch keine Bergungshunde, sondern das sind Familienmitglieder und Sozialkontakte und Partnerersatz, Kindersatz, menschliche Begleitung. Ja, also das sind Tiere, die mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert oder auch eine andere Nutzung haben, nämlich eben als Freund und Begleiter, ja.
Ja, ja.
Und so ja, aus. Genau. Also das ist gerechtfertigt und okay.
Ja, sicher.
Und genau, aber man sieht auch, dass die Optik sich in diese Richtung gewandelt hat, genau. Ich glaube, du willst vielleicht ein bisschen auf das Thema Rückzucht raus, was man denn machen kann, dass man.
Wollte ich jetzt nicht direkt schon vorgreifen? Ich habe mich ein bisschen gebremst, hat man bestimmt schon gemerkt, weil es noch so einiges dazwischen zu besprechen gibt.
Ja, ja.
Rückzug sollte vielleicht so jetzt am Ende unseres Podcasts hier stattfinden.
Okay, Entschuldigung, ich bin ganz
gut. Nein, alles gut. Ich meine, wir können das auch eigentlich vorgreifen, dann das andere hinten dran. Es gibt so viel zu besprechen, ne, was ich gerade so beim Kopf habe. Ich muss aufpassen, dass ich mich da nicht selbst verhaspere. Ne, wo ich eben gesagt habe, kein neues Leid produzieren, aber dabei sind wir knallhart dabei, immer weiter neues Leid zu produzieren. Ich möchte da jetzt mal den silbernen Labrador ansprechen. Mhm. Wenn ich einen silbernen Labrador sehe, dann graust es mir, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Denn ich persönlich, korrigiert mich irgendwer, schreibt mich gerne bei Instagram an, wenn er es anders gesehen hat, aber ich persönlich habe noch keinen gesund aussehenden silbernen Labrador gesehen. Ich weiß noch, den ersten silbernen Labrador, den ich gesehen habe, der war damals ein Kundenhund in meiner Hundetagesbetreuung. Und als ich den gesehen habe, als die Frau mit diesem Hund dann da reingekommen ist, dieses Fell, dieses stumpfe, struppige, kahle Fell, kahl aussehend, nicht dicht, da habe ich dann gedacht, oh, was ist denn, hat der Allergien oder? Ne, das war das erste Erscheinungsbild, was ich von dem Hund hatte. Und dann habe ich gesehen, der hatte riesen Plattfüße, der hatte ein ganz abnormales Gangbild. Ja, und also der Hund war einfach nicht gesund. Und das hat einfach mit den darauf folgenden silbernen Labradoren, die ich kennengelernt habe, immer dasselbe Bild bei mir ergeben. Immer dasselbe Bild. Zuerst das
krank aussehende Fell. Dieses krank aussehende Fell, das sieht nicht nur krank aus, es fühlt sich auch ganz strohig an. Da ist nichts mit weich und gesund. Das hat eine ganz, ganz seltsame Beschaffenheit, dieses Fell. Wie schon gesagt, es gibt vielleicht silberne Labradore, die gesund vom Fell her aussehen, aber mir ist noch keiner unter die Augen gekommen. Und das finde ich so halt so erschreckend, wo ich gesagt habe, muss das denn jetzt sein? Warum brauchen wir denn jetzt einen silbernen Labrador? Die sind doch wunderbar in Schoko, Beige und in Schwarz. Ja? Mhm. Warum muss da jetzt noch ein silberner her?
Ja, also dieses Silber ist eine sogenannte Trendfarbe, die jetzt aktuell auch, die man auch bei anderen Hunden sieht. Und das ist eine sogenannte Aufhellung durch einen Aufhellungsgendefekt verursacht. Also das heißt, es war ursprünglich mal ein Schwarzer und der hat quasi ein Gendefekt, der dazu führt, dass ein Teil des Pigments ausgelöscht ist. Man nennt es auch Dilute-Gen, also für Löschen. Und mit diesem Gendefekt haben die eine viel höhere Wahrscheinlichkeit an einer Krankheit zu leiden, die nennt sich CDA. Das ist die Color Dilution Alopecia, das heißt die Farbauslöschungs-Haarausfallkrankheit sozusagen. Das haben nicht alle, aber einige betrifft es dann halt und die können dann unter großflächigem Haarverlust am Rumpf oder auch an sonstigem Körper eben betroffen sein und an sich neigen die aber auch dazu, dass die eben eher so ein bisschen Haarfollikelinfektionen bekommen. Das heißt, da entzündet sich die Haut einfach leichter. Es gibt aber auch noch andere Farbdefekte, veränderte Fellfarben, wie zum Beispiel eben das Merle-Syndrom. Das ist ja auch total bekannt, ne, bei den Australian Shepherds, die so aufgehellt und gepunktet sind. Ja. Das ist auch absoluter Trend. Und die sind nicht notwendigerweise krank, aber da ist ganz arg wichtig, die haben Risikogenotypen. Das heißt, ihr Genmaterial ist mit einem besonderen Gen versehen. Und wenn man dann zwei dieser Art miteinander verpaart, dann kann es sein, dass sich das Ganze aufsummiert und ein sogenannter Weißtiger rauskommt und so eine Extremscheckung dann. Und die haben eben hohes Risiko dafür, blind und taub zu sein. Also das heißt, wenn man Tiere hat mit diesem Merle-Syndrom, gehört die Zucht nur in professionelle Hände. Und dann haben wir noch als Extremscheckung diese Weißköpfigkeit. Das kennt man zum Beispiel auch von den Dogo Argentinos. Die sind manchmal ganz weiß am Kopf oder manchmal haben die auch noch so ein schwarzes Monokel um ein Auge rum. Die haben eben auch ein hohes Risiko für Taubheit, weil es eben für das Hören im Ohr, das wird ja auch weitergeleitet durch diese Härchen im Innenohr. Und wenn da das Pigment fehlt, so wie es halt am restlichen Körper auch weggezüchtet wurde, dann hat man ein Problem in der Schallweiterleitung oder eben in der Weiterleitung von diesem Hörreiz, der dann nicht verarbeitet werden kann. Und genau, deswegen. Und das muss man halt auch vor dem Hintergrund sehen, dass das jetzt Hunde sind, die auch nicht auf dem Schoß sitzen, sondern die man handeln können sollte. Und in dem Moment, wo ein Hund eben taub ist, ist es vielleicht nicht unbedingt mit Schmerzen verbunden, aber dennoch ist es Leiden, weil er sich nicht normal sozial interagieren kann und weil es natürlich auch viel schwerer ist, so einen Hund zu handeln, ja, und mit dem zu kommunizieren. Genau.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Natürlich steckt man da nicht immer drin. Natürlich kann das auch bei jedem anderen Hund passieren, dass er taub wird oder taub auf die Welt kommt. Ne? Aber es ist
krank halt, kann jeder werden. Ja?
Genau, jeder ganz genau. Ja, das ist ja auch immer so das, was ich dann immer so vorgeworfen bekomme. Ja, die Schäferhunde mit ihrer HD, ja, diese Rückzüchtung und. Natürlich ist das auch da in diesem Bereich. Das ist ganz klar. Ja, aber was offensichtlich ist und halt immer noch so verniedlicht wird und schön geredet wird oder wie du jetzt da auch gerade da aufgeklärt hast, diesen Gendefekt da gerade bei dem silbernen Labrador, das muss man sich einfach mal vorstellen. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, in Hunde so ein Gen reinzufuschen, was für Farbauflösung sorgt? Ja, tatsächlich habe ich, wo ich den ersten Labrador, den silbernen gesehen habe, habe ich versucht zu recherchieren. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, also einige Jahre jetzt schon her. Wie gesagt, da hatte ich dann noch meine Hundetagesbetreuung und da war das noch nicht so ganz bekannt, wie das hervorgebracht wird. Da hieß es noch, da ist der Weimaraner mit reingezüchtet worden, um diese silberne Farbe.
Bei denen ist es natürlich, bei denen ist es kein Gendefekt.
Ja.
Also oft kommen solche Gendefekte ja auch zufällig zustande, ja. Und dann wird eben immer mit dem Extremtyp weitergezüchtet und erst Jahre später, wenn dann die Gentests so weit entwickelt sind, dass man sie machen kann, findet man raus, ah, das war ja damals ein Gendefekt, der da passiert ist, eine Mutation, ja. Was natürlich auch noch reinspielt, ist, dass wir unter Umständen hohe Grade von Inzucht haben. Das macht es dann eben auch, dass die Nachkommen jetzt nicht auf den großen Genpool zurückgreifen können, dass die sich dann für ihr eigenes Erbgut gesunde Kopien ziehen können. Ja? Sondern wenn man eben einen hohen Inzuchtgrad hat und Mutter und Vater eben von Krankheiten belastet sind, dann haben die Nachkommen keine Chance, ein gesundes Gen abzukriegen. Und das macht es dann eben auch nochmal schwieriger. Also, weil das haben wir ja noch zusätzlich oft in den Zuchtbüchern. Also manchmal, ja.
Ja, ja. Es gibt so viel da aufzuklären und uns brennt das jetzt allen, glaube ich, dir und mir und auch den Zuhörern, glaube ich, da einfach mal herauszufinden, wie kann man denn dieses ganze Leid jetzt zukünftig vermeiden? Viele sind ja jetzt schon auf dem Weg, gerade bei den Möpsen und bei den französischen Bulldoggen, also bei den zwei bekanntesten Rassen, dass da jetzt zurückgezüchtet wird. Mhm. So. Sehe ich persönlich sehr kritisch, bin jetzt gleich auf deine Meinung da gespannt, weil, sagen wir mal so, ich nehme mir jetzt mal einen Mops oder die französische Bulldogge. So, der Mops heißt ja Mops, weil das einen Rassestandard hat. Ja, der Rassestandard sagt ja, der Mops hat so und so auszusehen. Genauso wie bei der französischen Bulldogge. So, züchte ich diese Rassen jetzt zurück, so weit zurück, dass sie wieder eine Rute haben, dass sie eine lange Nase haben, dann hat dieser Hund oder das, was dann da am Ende rauskommt, ja nichts mehr mit der Ursprungsrasse zu tun. Sondern es ist ja wieder irgendeine andere, neu hervorgebrachte Rasse. Ja, oder es ist, bleibt ein Mischling nachher. Ja, irgendwo in der Vergangenheit irgendwo mal eine französische Bulldogge gewesen oder irgendwann mal ein Mops gewesen. Aber es hat ja mit der französischen Bulldogge und mit dem Mops nichts mehr zu tun. Mhm. So, erstens das. Zweitens, der Weg dorthin. Ja, du hast ja gerade eben gesagt, der Weg zu dieser Qualzucht ist ja ein jahrelanger Prozess. Ja. Wie viele gesunde Hunde dazwischen waren oder Hunde, die quasi produziert worden sind, die also nicht so ausgesehen haben, wie man wollte, bis man dann endlich dieses Erscheinungsbild von dieser Bulldogge dann erschaffen hat. Und genauso bei dieser Rückzüchtung, wie viele von diesen Qualzuchten bzw. leidenden Tieren auf dem Weg dorthin, aber dann noch produziert. Und das ist ja wie eine Produktion dann quasi, wenn man es nur darauf anlegt, zu produzieren, damit man endlich am Ende das gesunde Tier erschaffen hat. Also ich finde, das ist irgendwie, ich bin auf deine Meinung gespannt, wie man dieses Problem endlich lösen kann.
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir Paragraph 11b, das sogenannte Qualzuchtverbot im Tierschutzgesetz haben. Gerade vorhin habe ich es ja auch schon mal kurz angerissen, ja, dass wenn Körperteile oder Organe so umgestaltet oder untauglich gemacht wurden oder fehlen, dass es bei den Tieren zu Schmerzen, Leiden oder Schäden kommt, dass dann die Zucht mit den Tieren verboten ist. Also beziehungsweise wenn man von den Nachkommen solcher Elterntiere erwarten kann, dass die unter diesen gleichen zuchtbedingten Defekten leiden, dann ist die Zucht verboten. So. Und wenn wir jetzt uns eine Rückzucht anschauen und es die Gefahr gibt, dass dabei Nachkommen hervorgehen, die eben unter diesen gleichen Defekten leiden. Ja, sagen wir mal, da wird irgendwas eingezüchtet, aber die Hälfte vom Wurf ist, keine Ahnung, man möchte zum Beispiel jetzt die Stummelrute bei den französischen Bulldoggen wegzüchten und mixt irgendwas anderes rein und dann kommen, sage ich mal, die Hälfte mit einer Stummelrute hervor und die Hälfte mit einem normalen Schwanz, dann ist es so nicht richtig. Ja, also dann da ist es so nicht zulässig, weil dann eben das Risiko eingegangen wurde und auch passiert ist, dass eben wieder stummelrütige Welpen hervorgegangen sind. Es gibt da auch ein rechtliches Gutachten dazu, das eigentlich sagt, Rückzucht in dem Sinne ist nicht erlaubt. So, was man machen kann, ist eine sogenannte Kreuzungszucht. Das muss aber wirklich professionell und fachlich begleitet passieren. Also da muss man auch wirklich einen genetischen Überblick über die Tiere haben, was da ganz genau los ist. Und dann muss quasi klar sein, dass in der nächsten Generation ein Defekt völlig weg ist. Und genau, und das muss professionell passieren. Wenn man jetzt aber und dann kommt noch dazu, dass das Tier in der nächsten Generation ja möglicherweise gar nicht mehr so aussieht wie das ursprüngliche und wir dann ganz weg sind von dem Rassebild, ja. Mhm. Da kommen wir auch nochmal zu dieser Frage, gibt es beispielsweise französische Bulldoggen? Die Antwort ist eigentlich nein. Es gibt entweder französische Bulldoggen oder gesunde andere Tiere. Aber wenn die anderen Tiere gesund wären, dann sind es keine französischen Bulldoggen mehr. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt Tiere haben, die so klassisch belastet sind, ja, ich zähle jetzt einfach mal auf, was wir bei einer französischen Bulldogge noch außer dieser Kurzköpfigkeit haben. Und zur Kurzköpfigkeit habe ich ja auch noch gesagt, gehören die Kieferschäden, Ohrverengungen, Missbildungen teilweise in der Kopfkapsel dazu, die Augenprobleme und so weiter. Da gibt's ja noch mehr, ne, mit dieser Stummelrütigkeit. Das ist ja auch nur ein letzter Spiegel der Wirbelsäule. Wenn wir so eine Stummelrute haben oder so eine Korkenzieherrute, dann kann man davon ausgehen, dass den Rest der Wirbelsäule nach vorne sicherlich irgendwo auch noch die ein oder andere Wirbelmissbildung da ist. Also das heißt, die leiden zu einem sehr hohen Teil unter Wirbelsäulenmissbildungen. Die haben das Problem, dass sie die Hündinnen im Verhältnis zu den Welpen ein sehr kleines Becken bei der Geburt haben und dann halt auch oft Geburtsschwierigkeiten haben. Orthopädische Probleme, wie dass die zum Beispiel oft Probleme mit der Kniescheibe haben. Mhm. Die haben auch Probleme im Innenraum, sage ich jetzt mal. Also oft leiden die dann noch unter einer Knorpelschwäche, die dazu führt, dass zum Beispiel die Luftröhre einfach sich zusammendrückt. Also Trachealkollaps nennt sich das. Ja. Und sie haben eine erhöhte Tumorneigung und so weiter. Und das ist ja nicht ein Defekt, den man einfach wegzüchten kann. Und man kann auch zum Beispiel jetzt nicht sagen, auch ein missgebildeter Kiefer ist kein Gendefekt, den man jetzt durch einen Ausschluss oder durch eine Kreuzungszucht plötzlich weg hat. Man weiß dann trotzdem nicht, was rauskommt, ja. Weil das eine optische Veränderung ist, die durch viele Faktoren zustande kommt. So. Und wenn man jetzt eben weiß, man hat nicht nur ein Merkmal, sondern viele, dann ist es sehr, sehr kritisch zu sehen. Ja. Dann frage ich mich doch, wie das funktionieren soll, dass man sicher gehen kann, dass in der nächsten Generation Tiere ohne Qualzuchtmerkmale hervorgehen. Wenn man jetzt einen Defekt hat, dann kann man das machen. Dann kann man eine Kreuzungszucht oder Maßnahmen ergreifen, dass man da die nächste Generation, ich sage mal in Anführungsstrichen, gesund hervorbringt. Aber mit den schwer geschädigten Tieren ist es keine Lösung, höchstwahrscheinlich.
Ja, ja.
Das ist hart.
Es ist hart.
Und auch wenn ich das so sage, weiß ich, dass viele Menschen damit kreuzunglücklich sind mit dieser Antwort und vielleicht auch sagen, das kann so nicht sein. Aber umgekehrt freue ich mich natürlich über alle Hinweise, die mir oder uns zeigen, wie man aus einem Tier, was multibelastet ist, in der nächsten Generation ein gesundes Tier hervorbringt. Und mit gesund meine ich nicht nur, dass es keine Schmerzen hat. Ja, es geht um Schmerzen, Leiden oder Schäden. Oder alles drei. Ja, und Leiden beginnen schon da, wo die Gesichtsmimik von einem Tier gestört ist und es nicht mehr normalen Sozialkontakt aufnehmen kann. Richtig. Leiden beginnt schon da, wo man eine Stummelrute hat und das Tier keine Körpersprache mehr ausführen kann. Genau. Vielleicht tut die Stummelrute nicht weh, wobei in manchen Fällen tut sie auch weh, weil es irgendwo aufs Rückenmark drückt. Aber auch wenn es nicht weh tut, dann ist es eben so umgestaltet, dass der Sozialkontakt in der Interaktion gestört wird und die Hundesprache nicht mehr richtig gesprochen werden kann. Leiden beginnt auch da, wo ein Tier einfach nicht normal fressen kann, irgendein normales Verhalten nicht mehr naturgetreu ausführen kann. Ja? Oder wo ein Tier einfach zu schlapp ist, als dass es einen normalen Bewegungsradius wahrnehmen kann.
Ja. Kompaktheit, auch gerade bei dem Bulldog, wie kompakt dieser Körper auch gezüchtet worden ist, dass viele sich gar nicht selbstständig reinigen können. Ne? Die Hunde, die witzigen Videos, die wir sehen, wenn so eine Bulldogge, ist ja jetzt egal, ob englisch oder französische, bei den Möpsen gibt es das natürlich auch, die ist ja auch sehr gedrungen gezüchtet, sodass die mit ihrem Hinterteil über dem Teppich rutschen. Das machen die ja nicht, was rassetypisch ist. Ja, sie machen das, weil sie sich auf diese Art und Weise verzweifelt versuchen zu reinigen, weil die nicht drankommen. Die kommen da einfach nicht dran. Und das sehen so viele Hundehalter, sehen das einfach gar nicht. Ja, oder du hast gerade eben das Thema Geburt angesprochen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ist es wahr, dass das ganz, ganz, also die Mehrheit der Bulldoggen gar nicht auf natürlichem Wege gebären kann und dass die hauptsächlich über Kaiserschnitt quasi dann da die Geburt stattfindet?
Ja. Sehr oft. Ja, und wir verniedlichen das ja auch, wenn wir auf Social Media sehen, dass diese Hunde im Sitzen einschlafen und dann immer so umfallen und so in Sekundenschlaf fallen. Das ist Leid in höchstem Maße, weil die Tiere so übermüdet sind, weil sie nicht in der normalen Schlafposition schlafen können, weil dann eben diese Atemnot so drückt, dass sie drohen zu ersticken. Und das ist auch wirklich ein ganz, ganz schlimmer Zustand, eine schreckliche Empfindung. Das wird teilweise eben auch verharmlost, verniedlicht und
die Atmungsgeräusche, auch wie das verniedlicht wird, das ist der Wahnsinn, wie viele Halter das so normal sehen, weil französische Bulldoggen, die machen halt solche Geräusche beim Atmen. Das ist ganz normal, das ist doch das typisch Bulldoggen, die machen halt solche Geräusche. Dass sie das so wenig erkennen, dass das schwerwiegende Atemprobleme sind, wie ich es dieses Jahr schon wieder so oft gesehen habe, dass dann halt ein Halter eines solchen Hundes, und ich bin kein Experte, ich brauche auch kein Experte zu sein, um zu hören, dass dieser Hund gerade röchelt, der atmet nicht normal, der röchelt. Ja. Und dann auch noch dem Hund Bällchen zuschmeißen und das am besten noch bei über 20 Grad.
Mhm. Ja, und es gibt auch Videos, wo die vor ihrem Napf sitzen und sich nicht trauen zu fressen, weil eben auch sie während dem Fressen dann keine Luft mehr bekommen.
Richtig, genau. Letztens auch sowas mit Wasser gesehen. Da hat dann die Halterin dann in dem Video dann noch so ein witziges Video draus gemacht. Ich habe dir gesagt, du sollst normal trinken. Ja, dass dieser Hund dann einmal ganz schnell Wasseraufnahme bereit, ne, da absolviert hat, weil er das einfach hinter sich springen wollte. Das hat man ganz genau gesehen. Der musste was trinken und es hat ihm großes Leid bereitet und er hat das dann auf eine hastige Art und Weise gemacht, damit er sich seinen Durst löschen kann, um dann endlich wieder normal atmen zu können. Ein bisschen besser atmen zu können halt. Ne?
Ja, und wir können natürlich gegensteuern, indem wir die Hunde bei gewissen Temperaturen nicht rausführen, indem wir die Bewegung anpassen, indem wir ihnen Kühlmatten im Sommer geben und. Ja. Aber wir sind dann schon echt weit weg von dem, was ein Hund eben natürlicherweise tun würde. Also wenn wir jetzt mal nur bei dieser Atemnotsgeschichte sind. Und ja genau, es kommt ja auch noch dazu, das hatte ich gar nicht erwähnt. Die können ja auch nicht mehr normal hecheln. Das heißt, auch die Thermoregulation oder auch die Wärmeableitung funktioniert ja so gar nicht, weil normalerweise funktioniert ja, in der Nase haben wir ja so ganz viel gekräuselten Knochen, wo wir die Luft ein- und ausatmen und es wirkt so ein bisschen wie so ein Kühlschrank, ja. Wenn da die Luft ein- und ausgeht, dann wird eben auch der Körper von innen gekühlt oder je nachdem angewärmt. Und wenn da einfach nichts mehr da ist, dann funktioniert da auch diese Thermoregulation nicht mehr und die können halt auch nichts abhecheln. So richtig, genau. Man kann auch mal beobachten, bei den Hunden sieht man relativ häufig, dass da mal schneller die Zunge blau wird als bei anderen. Gut, das sind die Kurzköpfigen, aber wie gesagt, man muss echt auch im Blick behalten, dass da noch viel mehr an inneren Qualzuchtmerkmalen drinsteckt. Deswegen ist Gesundheit nicht gleichzusetzen, und es tut mir total leid, wenn ich das sage, aber ist nicht gleichzusetzen mit langer Nase. Hm. Es gehört mehr dazu.
Da hast du vollkommen recht. Das ist, ja, würde ich auch sagen, ein wunderbares Abschlusswort. Wir könnten uns jetzt hier noch stundenlang weiter unterhalten, aber ich denke, wir haben das Wichtigste hier auf den Punkt gebracht und ich hoffe sehr, dass wir euch hier in diesem Punkt nochmal genauer aufklären konnten, euch zum Nachdenken anregen konnten. Und selbst wenn euch das selbst nicht betrifft, dass ihr euer jetzt neu erlangtes Wissen weiter in die Welt tragt, andere Menschen halt mit aufklärt, uns unterstützt, aufzuklären, das ist Leid und Leid dürfen wir unseren Tieren nicht antun. Bewusstes Leid muss aufhören. Da stehe ich voll und ganz hinter und ich möchte niemanden anfeiten. Es ist ja schon so weit, dass sich diese Halter von solchen Rassen schon so hart angegriffen fühlen, ja, dass die nur noch mit Opposition reagieren. Und das ist genau das Gegenteil, was wir erreichen wollen. Wir wollen euch nicht angreifen, ganz im Gegenteil. Wir möchten euch erreichen. Ja, wir möchten euch in diesem Punkt erreichen, damit ihr uns auch unterstützen könnt, dafür zu sorgen, dass dieses Leid nicht weiter produziert wird. Und das ist es halt, was gerade stattfindet.
Ja, und das machen auch ganz viele Halterinnen und Halter. Und das finde ich richtig klasse. Ja, und es gibt auch Profile, denen man da echt folgen kann, die aus ihrem Alltag berichten und erzählen. Und auch da kann man wahnsinnig viel lernen.
Das stimmt.
Genau.
Das
geht voran. Folgt den richtigen Kanälen und eignet euch fundiertes Wissen an. Dann ist schon ein Riesenschritt in dieser Qualzuchtaufklärung gemacht.
Das ist es. Liebe Mariana, ich danke dir vielmals, dass du hier dabei warst, dass du uns so wunderbar aufgeklärt hast, mal aus deiner professionellen Perspektive. War ein wundervoller Podcast. Ich danke dir vielmals, Mariana.
Ich danke dir.
Bis ganz
Mach's gut.
Danke.
Tschüss.
Ebenso. Tschüss.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere gern meinen Podcast, damit du keine neue Episode verpasst. Alle wichtigen Infos zur heutigen Folge findest du in den Shownotes.